Schönen guten Morgen. Ich suche, und zwar ich suche einen ganz mutigen Jungen, der mutig und ehrlich ist. Oder auch Mädchen von mir aus, auch gerne. Also wer von euch ist mutig und ehrlich und möchte kurz nach vorne kommen? Keine Altersbeschränkung, kann jeder. Ja, der Mut ist, wer ist mutig? Okay, Arthur ist mutig. Arthur, komm nach vorne. Jetzt brauche ich noch jemanden, der vertrauenswürdig ist. Also eine Person, der Arthur auf jeden Fall vertraut. Ja, das wird problematisch. Eine Person, die der Arthur voll vertrauen würde. Okay, Simon, komm mal nach vorne. Okay. So, und zwar habe ich eine folgende Aufgabe. Ich frage nach einem mutigen und einen vertrauensvollen Person, einen mutigen und einen ehrlichen Menschen. Und zwar, ich werde gleich diese Packung Chips irgendwo hier auf der Bühne verstecken oder hinstellen. Und Arthur hat die Aufgabe, diese zu finden mit geschlossenen Augen. Warum kommt jetzt der vertrauensvolle Simon nach vorne? Er wird jetzt Arthur dahin leiten, er wird ihn dorthin führen. Ja? Also Arthur, mach bitte einmal deine Augen zu. Deine Augen bleiben geschlossen. So Simon, du hast jetzt die Aufgabe, du kannst ihn an die Hand nehmen. Du kannst ihn an die Hand nehmen und führe ihn zu den Chips. Super. Und jetzt bringst du ihn bitte zu mir zurück. Okay. So, Arthur, kannst du mir geben. Du darfst die Augen wieder öffnen. Okay. Vielen Dank euch beiden. Ich dürfte das natürlich gerne behalten. Du könntest mit zur Teestube benutzen. Ja. Arthur, ganz kurz noch eine Frage. Wie hast du dich gefühlt, als du jetzt geleitet wurdest? Was waren deine größten Herausforderungen? Gar nichts war. Es war alles total einfach. Okay, okay. Worauf ich hinaus möchte ist, Arthur musste Simon voll vertrauen. Also er hatte nichts gesehen, deswegen war ein gewisses Vertrauen notwendig. Er musste darauf vertrauen und er war komplett abhängig von Simon. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt Arthur gesagt hätte, Arthur, mach deine Augen zu und jetzt lauf rum und find diese Packung, er würde es niemals tun. Er würde sie niemals finden. Ich glaube, er würde sich eher ein Bein brechen, aber er war komplett abhängig. Ich danke euch beiden, ihr dürft euch dann setzen. Und genau so, um diese Thematik, die wir gerade erlebt haben, diese Abhängigkeit, die Arthur von Simon hatte, genau diese Abhängigkeit können wir in der Bibel eine Stelle finden. Und zwar, Jakob hatte das heute Morgen schon sehr, sehr gut angeregt, angeschnitten. Und wir wollen uns heute noch intensiver jetzt damit beschäftigen. Und zwar geht es da um Johannes 15. Es geht darum, dass Jesus ein Bild benutzt, um zu erklären, um deutlich zu machen, du bist abhängig von mir. Und diese Abhängigkeit, die wir in Johannes 15 lesen, von der wir lernen können, ist eine sehr gute Abhängigkeit. Und warum das so ist, werden wir im Laufe der Predigt immer wieder merken. Ihr werdet immer wieder merken, warum ist diese Abhängigkeit, die wir von Jesus, die wir von Gott haben, warum ist die gut? Und Jesus, was wichtig ist zu verstehen, ist, Jesus benutzt dieses Bild nicht, um seinen Jüngern Angst zu machen. Er benutzt es nicht, um sie zu erschrecken oder sie in Sorge zu bringen, sondern er tut es, um sie zu trösten. Er tut es, um ihnen Mut zuzusprechen, ihr seid abhängig von mir und darum könnt ihr so leben. Aber eins muss ihnen auch klar sein, wenn du abhängig von mir bist, was wir heute lernen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du Früchte bringen oder du wirst definitiv Früchte bringen. Es geht nicht anders. Du kannst nicht keine Früchte bringen. Abhängig von Gott zu sein und Früchte bringen, ist eine Packung. Es geht nicht zu trennen. Das ist nicht trennbar. Und deswegen habe ich heute meine Predigt auch genannt, Jesus ist der wahre Weinstock und du trägst seine Früchte. Es ist kein Wenn und kein Aber. Du musst sie tragen, du wirst sie tragen. Und ich möchte sofort mit euch in Johannes 15 einsteigen und möchte gerne mit euch die ersten 8 Verse lesen, damit ihr einen Einblick oder einen Überblick bekommt. Und wenn du eine Bibel dabei hast, schlag auf, wir werden immer wieder in diesen Text reinschauen, wir werden immer wieder gucken, was steht da und werden dann lernen, was Jesus den Jüngern weitergeben wollte. Ich lese die ersten 8 Verse oder ich lese die 8 Verse von Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Reben und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Den meisten von uns und den meisten von euch ist dieser Bibeltext schon sehr vertraut. Das ist ein Text, den man nicht das erste Mal hört, wenn man öfter im Gottesdienst ist oder wenn man immer wieder die Bibel liest. Und dieses Bild erklärt einen Sachverhalt, und zwar erklärt er, dass Jesus ist der Weinstock, Gott der Vater ist, der Winzer oder der Weingärtner, und dann gibt es noch Reben, mit denen er unterschiedlich umgeht. Und ich muss gestehen, es gibt einige Herausforderungen bei diesem Text. Wenn ich den Text lese und ihn studiert habe und versucht habe, alles zu verstehen und nicht alles verstanden habe, aber vieles verstanden habe, es ist eine sehr, sehr große Herausforderung, diesen Text zu verstehen. Und es ist eine bildliche Rede. Und es gibt eine Herausforderung oder eine Hilfe, die wir immer wieder haben, ist, wir müssen das gesamte Bild, das Jesus hier nutzt, in den Kontext packen. Man muss das verstehen, indem man nicht diesen Text komplett herausgerissen aus dieser Stelle nimmt und nur noch dieses Bild betrachtet, sondern wir müssen gucken, was ist vorher passiert, was passiert noch, um diesen Text genau zu verstehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder uns in den Kontext zurückbeziehen, was ist passiert, warum kommt Jesus auf diese Worte zu sprechen. Und das werden wir auch noch tun. Wie kommt es denn zu dieser Rede? Und zwar, Jesus hatte öffentlich gewirkt, die Volksmenge, die ganzen Juden haben das mitbekommen und die Jünger waren auch bei ihm. Sie haben gesehen, wie Jesus Lahme geheilt hat, wie sie wieder gehen konnten, Blinde, wie sie sehen wieder konnten. Und dann gab es einen Zeitpunkt, wo Jesus sagte, jetzt höre ich auf, öffentlich zu wirken, ich ziehe mich jetzt zurück. Und dann kommt diese ganz persönliche, man nennt es auch die intime Zeit, wo Jesus ganz alleine mit seinen Jüngern unterwegs ist. Er zieht sich zurück und ist nur noch mit seinen ganz anvertrauten Personen. Und das beginnt in Kapitel 13 und zieht sich bis Kapitel 16. Und dann in diesem Kapitel 13 beginnt Jesus damit und er wäscht seinen Jüngern die Füße und zeigt ihnen etwas. Jesus erklärt, es gibt hier einen unter euch Zwölfen, sitzt hier unter euch und er wird mich verraten. Er wird mich verkaufen und mich ans Kreuz liefern. Und Jesus konfrontiert sogar Judas damit und sagt, du bist es, der es tun wird. Und die anderen Jünger verstehen das überhaupt nicht, sie erkennen das überhaupt nicht, sie verstehen gar nicht, dass Jesus mit ihm das konfrontiert. Und sie sind völlig fassungslos oder fragen sich, wer kann das denn überhaupt von uns sein? Sie haben keinen Unterschied erkannt. Alle 12 waren treue Nachfolger und man hat nichts erkannt, dass einer diesen Wunsch hatte oder dieses aufgewiesen hat, dass er den umbringen möchte, dass sie Jesus umbringen möchten. Weiter erklärt Jesus, ich werde euch Wohnung vorbereiten. Und dann sagt er auch noch in Kapitel 14, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Er wird euch Kraft geben, er wird euch Mut geben, er wird euch zurüsten, er wird für euch sorgen. Und nach diesem allen, nachdem Jesus diese ganzen Dinge erklärt hatte, diese Dinge passiert sind, sagt Jesus, so jetzt lasst uns aufstehen und wir gehen los. Wir gehen jetzt los in den Garten Gethsemane, weil dort wird der Verrat passieren. Dort wird er verraten, dort wird er ausgeliefert, um dann gekreuzigt zu werden oder verraten zu werden, geschlagen, verspottet, gekreuzigt, um dann wieder aufzuerstehen, um dir Leben zu schenken, damit du überhaupt leben kannst. Und auf diesem Weg in den Garten erklärt Jesus und nimmt dieses Bild, greift es auf und erklärt es. Wir können davon ausgehen, dass er auf dem Weg, dass sie an einem Weinberg vorbeigegangen sind und deswegen dieses Bild auch nutzt, weil das visuell für die Jünger gleich zu verstehen war. Halten wir fest, Jesus geht mit seinen 11 Jüngern. Judas hat ihn bereits verlassen, er ist rausgelaufen. Das heißt, Jesus geht nur mit seinen 11 Jüngern gerade diesen Weg. Und er spricht mit seinen Jüngern und erklärt ihnen einiges. Man spricht auch von seinen echten Jüngern, die, soweit wir es beurteilen können, auch wiedergeboren sind. Und es gibt drei Voraussetzungen, die es nötig hat, damit überhaupt eine Frucht entstehen kann. Und diese drei Voraussetzungen möchte ich mit euch als erstes beleuchten. Und zwar brauchen wir als erstes einen guten oder einen perfekten Weinstock. Den Stamm, da wo die Reben dran wachsen können. Wir brauchen einen Winzer, der sein Handwerk versteht. Einer, der weiß, wie es funktioniert. Und wir brauchen reine Reben. Reben, die dazu fähig sind, überhaupt Früchte zu tragen. Wer die erste Rolle übernimmt, ist schon ziemlich eindeutig. Wir lesen wir Vers 1, sind die ersten vier oder fünf Worte, fünf Worte, ich bin der wahre Weinstock. Und wenn Jesus das sagt, dann ist er der wahre Weinstock. Das heißt, wir erkennen sofort, Jesus ist es, an dem das ganze Leben entsteht. Wenn wir das hören, ich bin der Weinstock, oder er von Weinstöcken oder von Weinreben oder von Weinbau redet, ist es bei uns so, wir haben jetzt nicht sofort so eine Verbindung dazu, was das bedeutet. Für die Jünger damals und für die Juden damals ging sofort ein Licht auf. Sie wussten sofort, was das bedeutet, weil sie hatten sie haben sehr viel davon gelernt und sie wussten, dass Jesus hier, oder warum sagt Jesus hier, ich bin der wahre Weinstock? Weil Israel der Weinstock ist, den Gott gepflanzt hatte. Wir können das in Psalm 80 und Jesaja 5 genau lesen. Jesus sagt hier, ich bin der wahre Weinstock. Israel, die vorher waren, den Gott aus Ägypten gezogen hat und in Kanaan gepflanzt hatte, die aber dann versagt haben, weil sie keine Frucht brachten und Gott sie wieder ausreißen musste. Jesus sagt, ich nehme jetzt diesen Platz ein und Jesus ist jetzt derjenige, der wahre Weinstock ist. Aus Jesus entspringt jetzt das Leben. Er selbst nimmt diesen Platz ein und sorgt dafür, dass in seinem Volk die Frucht entstehen kann, die Gott gefällt. Und es gibt keinen Gottheit, es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, die diesen Platz einnehmen kann. Es gibt keinen, der die Frucht bringen kann, der die Frucht anleiten kann oder liefern kann, die Gott gefällt. Und das ist die erste Voraussetzung. Wir brauchen Jesus, wir brauchen den wahren Weinstock. Die zweite Voraussetzung, die wir brauchen, ist einer, der sein Handwerk versteht, einen Winzer, einen Weingärtner. Und auch hier liefert uns der Vers 1 sehr deutlich, mein Vater ist der Weingärtner. Er sagt deutlich, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Mein Vater ist es, der mich hier gepflanzt hat. Mein Vater ist es, der mich hierhin gesandt hat. Mein Vater im Himmel ist es, der mich eingesetzt hat, um euch Leben zu geben. Und die Aufgabe des Winzers ist es, dass er sicherstellen muss, nachdem er den Baum gepflanzt hat, dass die Reben, die an ihm dran sind, Frucht bringen. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Reben Frucht bringen, die es nötig hat. Und Gott selbst geht dorthin und schaut sich die einzelnen Reben an und sorgt dafür, dass sie so passend geschnitten werden, dass sie so passend versorgt werden, dass sie überhaupt fähig sind, Frucht zu bringen. Er schaut, er geht rein zu seinem Weinberg und schaut, es gibt hier Reben, die bringen Frucht, es gibt Reben, die bringen keine Frucht und entsprechend handelt er. Ich weiß nicht, ob du schon mal mitbekommen hast, wie das Prinzip von Weinbau funktioniert. Ich habe mir das extra viel angelesen und viel geschaut, weil ich selbst keine Ahnung von Weinbau habe. Ich weiß, viele von euch haben so Weinstöcke mit so einem schönen Spalier im Garten. Und ich persönlich habe das noch nicht, aber ich hab mich schlau gemacht, wie das funktioniert. Und das ist total spannend, weil wenn der Winzer geht jetzt in den Weinbau oder geht zu seinem Weinstock und er schaut sich die einzelnen Reben an. Und wenn er dabei schaut, guckt er, okay, hier ist eine Rebe, die entspringt hier, und dann schaut er von der Spitze an und guckt, wo fangen die Trauben überhaupt an. Ja, er schaut und er guckt die Rebe entlang und sagt, die hat gar keine Frucht, schneide ich ab. Die sorgt nur für Verlust, damit die anderen diesen Saft nicht bekommen, die sie eigentlich brauchen. Dann nimmt er die nächste Rebe und er schaut entlang und merkt, hier entsteht Frucht, hier ist der Ansatz von Frucht, also schneide ich oben ab und den Rest lasse ich dran, damit die Frucht weiter entstehen kann. Da, wo Traubenansatz ist, dafür wird gesorgt, dass die Trauben, damit der unnötige Teil abgeschnitten wird, damit die Trauben da, wo sie dran sind, wo der Ansatz von Frucht ist, überhaupt entstehen kann. Denn die Frucht braucht ganz viel Wasser und Reben, die unnötig da sind, die verbrauchen einfach unnötig das Wasser und sorgen dafür, dass die Frucht nicht entstehen kann. Und genau das beschreibt Jesus hier. Er sagt, jede Rebe, die an mir keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Kommen wir auf die Voraussetzung Nummer 3. Die erste Voraussetzung war, ich brauche einen wahren Weinstock. Die zweite ist, ich brauche einen, der sein Handwerk versteht, einen Winzer, der weiß, wie man das zurechtschneidet, wie man einen Weinstock und die Reben versorgt. Das dritte ist, wir brauchen reine Reben, die am Weinstock bleiben. Nun ist interessant zu erkennen, dass Jesus hier anfängt, dass er nicht anfängt und sagt, ja, es gibt die reine Rebe und die tolle Rebe, die viel Frucht bringt, und dann gibt es noch die abgeschnitten werden. Er beginnt interessanterweise damit, dass er beschreibt, es gibt Reben, die keine Frucht bringen. Und jetzt möchte ich euch zurückerinnern. Denken wir an den Kontext wieder. Was war passiert? Warum beginnt Jesus auf einmal mit diesem Satz als erstes. Warum beginnt er damit zu erklären, es gibt Reben, die keine Frucht bringen? Bis vor kurzem war es so, kurz bevor Jesus diese Rede gehalten hat, war Judas unter ihrer Mitte. Er war in ihrer Mitte und er war dabei, bei ihnen. Er hat mit ihnen am Tisch gesessen, war in ihrer Mitte. Jesus hat ihm sogar die Füße gewaschen. Und Jesus hat nie einen Unterschied zwischen Judas und den anderen Jüngern gehabt. Die wurden alle gleich behandelt. Wir können nirgendwo erkennen, dass Jesus sie unterschiedlich behandelt hat. Und nun machen sie sich auf einmal auf den Weg, sie gehen los und Judas ist nicht dabei. Judas ist nicht mehr in der Mitte von den ganzen Jüngern, es sind nur noch 11 da, nicht mehr 12. Und ich denke, und ich kann es mir gut vorstellen, dass die Jünger auf einmal anfingen, Jesus, wieso sind wir jetzt unterwegs? Wir gehen doch weiter, müssen wir nicht auf Judas warten? Wo ist denn Judas? Warum kommt er nicht wieder zurück? Wo bleibt er denn? Der gehört doch zu uns. Und deshalb nutzt Jesus dieses Bild, um sie zu trösten, in erster Linie, um ihnen Mut zu sprechen und zu sagen, ich sorge für euch, ich werde immer für euch sorgen. Aber er erklärt gleich in dem Zuge auch, warum Judas nicht mehr dabei ist. Und ich möchte das betonen, damit uns das klar wird. Es gibt an keiner Stelle, dass Jesus zu Judas negativ war. An keiner Stelle hat Jesus Judas irgendwie anders behandelt als die anderen Jünger. Er war liebevoll zu ihm, ist mit ihm Liebe begegnet und er hat ihn trotzdem immer, ist liebevoll mit ihm umgegangen, genau wie mit den anderen. Und jetzt möchte ich, um das weiter darauf einzugehen, erklären, warum ist Judas nicht mehr dabei? Und ich möchte euch bitten, einmal, die eine Bibel dabei haben oder auch ihr da oben, dass ihr mal Kapitel 13, die Verse 11, 10 und 11 mit mir liest. Und zwar geht es da um die Fußwaschung. Petrus möchte ganz gebadet werden und so weiter. Und dann sagt Jesus, spricht 13, Vers 10, Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er erkannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid rein, nicht alle, ihr seid nicht alle rein. Und jetzt schlag Kapitel 15, Vers 3 auf. Und was sagt Jesus hier? Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Erkennt ihr den Unterschied? Erkennt ihr den Unterschied, den Jesus hier macht? Ein paar Stunden vorher sagte er, ihr seid alle rein, aber nicht alle. Und er meinte damit Judas. Er sagte, ihr 11 seid rein, Judas aber ist nicht rein. Weil jetzt sagte er, ihr seid alle rein und er macht keinen Unterschied. Er sagt nicht, es gibt welche von euch, die nicht rein sind, sondern die sind alle rein. Der Grund ist, Judas, der Verräter, ist nicht mehr unter ihnen. Judas war eine Rebe, die nicht an Jesus dran war. Oder er war an Jesus dran, aber er war eine Rebe, die keinen Fruchtansatz hatte. Man konnte von außen keinen Unterschied zu den anderen Jüngern machen. Man konnte nicht erkennen, warum er abgeschnitten wurde. Aber wie es aussieht, hatte er keinen Fruchtansatz. Und deswegen wurde er vom Winzer abgeschnitten, weil er keinen Fruchtansatz hatte. Und beachten wir, die Jünger waren alle 12 waren bestürzt und fragten sich, wer von uns kann es denn sein? Es gab keinen von denen, irgendwie, dass sie sagten, ja, wir wissen schon, Judas, der ist ein bisschen anders als wir, der ist irgendwie so egoistisch und der handelt anders und wir anderen sind ja alle gut, aber er ist so ein bisschen fehlerhaft. Sondern sie waren alle bestürzt, sie fragten sich alle, wer kann es denn sein? Und keiner von denen hatte die Vermutung, dass es Judas sein konnte. Und wir wissen nicht, was in seinem Herzen vorging. Wir wissen nicht, warum er an Jesus mitgegangen ist. Vielleicht waren es die Werte, die er toll fand. Vielleicht die Veränderung, diesen Aufruhr, den er geschaffen hat. Vielleicht fand Judas diese Gemeinschaft mit den Jüngern gut. Vielleicht fanden sie Jesu Idee, das Römische Reich zu stürzen, gut. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was in seinem Herzen vorging. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er am Ende Jesus verraten hatte und nicht mehr zurückkehrte. Beachten wir, es gibt eine andere Person, die wir genauso fehlerhaft betrachten würden, und zwar ist das Petrus. Petrus, er verleugnete Jesus, er war derjenige, der Jesus dreimal verleugnet hatte und sagte, ich kenne diesen Mann nicht. Was ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Petrus, er tat wieder Buße, er kehrte wieder um, er erkannte, dass er ein Sünder ist, er erkannte, er brauchte Vergebung und so kehrte er um Und das tut eine reine Rebe. Eine reine Rebe erkennt seine Sünden an und sie tut Buße darüber, dass sie gesündigt hat. Sie erkennt, dass sie in Sünde lebt, sie erkennt, dass sie Vergebung braucht und sie dreht sich um und geht zum Vater und der Vater sorgt dafür, dass du gereinigt wirst, also reine Rebe. Er schneidet an dir ab, was überflüssig ist, wenn du in Sünde lebst, fängt an dir zu schneiden. Er sorgt dafür, dass unnötige Sachen, unnötige Zweige oder Sünde in deinem Leben weggenommen wird. Er reinigt dich und säubert dich, damit du Frucht bringen kannst. Und ich finde persönlich, das ist ein unglaublicher Trost, den wir erleben dürfen. Es ist ein Trost zu wissen, Gott sorgt für dich und für mich. Und es ist ein Trost zu wissen, Jesus verspricht, dass der Vater selbst höchstpersönlich, Gott der Vater, ganz selbst alleine, er kümmert sich um dich, er schneidet an dir, er sorgt für dich, er reinigt dich, er erneuert dich. Es ist Gott der Vater selber, es ist kein anderer. Wenn du es wirklich ernst mit Gott meinst, wenn du bewusst entschieden hast, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte mit meinem Leben Gott verherrlichen, dann wird Gott in deinem Leben dafür sorgen, dass du immer an ihn dranbleibst und er wird an dir arbeiten, selbst wenn du das Gefühl hast, ich bin ein Versager, ich lebe in Sünde, meine Welt bricht zusammen und ich habe das Gefühl, ich lebe nur noch in Sünde, Gott wird dich reinigen und Gott wird für dich sorgen, wenn du ein Leben zu seiner Ehre leben möchtest. Und wie reinigt Gott seine Reben? Das ist nicht immer ganz einfach. Denn Gott nutzt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir uns das anschauen, es gibt, wie das im Weinberg funktioniert, der Winzer kommt mit einem Messer, mit einem sehr scharfen Messer und er schneidet ab. Und das ist genauso im Christsein. Das ist, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott schneidet an dir ab. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann kommt Gott und schneidet es ab. Das tut manchmal weh. Das Messer an einer Person, an sich selbst zu haben, es tut manchmal weh oder es tut weh. Und Gott nutzt dieses Messer in verschiedener Art und Weise. Es kann sein, dass es ein Verlust vom Arbeitsplatz ist. Vielleicht erlebst du deine Sünde. Vielleicht nutzt er, indem du einen geliebten Menschen verlierst. Vielleicht nutzt er das Messer in Krankheit. Vielleicht nutzt er es in Trauer, in Leid. Vielleicht nutzt er es, wenn du ein Kind bekommst. Und du merkst, ich bin so an meine Grenzen gekommen. Er nutzt deine Kinder, er benutzt deine Eltern, er benutzt deine Brüder, deine Geschwister, er benutzt die Gemeinde, er benutzt alles, wo du das Gefühl hast, hier wird an mir gearbeitet, Gott ist am Werken an dir. Immer dann, wenn du merkst, du kommst an deine Grenzen oder wenn du merkst, es wird etwas abgeschnitten, es ist Gott, der an dir arbeitet, damit du mehr Frucht bringst. Es ist immer das Ziel. Gott will dir nie schaden, Gott will dir nie wehtun unnötig, Gott will an dir arbeiten, damit du mehr Frucht bringst. Und das ist die dritte Voraussetzung. Es geht nicht anders. Für alle anderen, die keine Frucht tragen oder keinen Fruchtansatz haben. Ich kann es nicht anders sagen, als es hier in der Bibel steht. Und wir lesen Vers 6 und es steht da so deutlich. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Es reicht nicht, jeden Sonntag hier zu sein. Es reicht nicht, dass du ein gutes Leben führst. Es reicht nicht, gute Werte zu leben. Ich habe mit einem Menschen gesprochen, der sagte zu mir, christliche Werte finde ich toll. Das reicht nicht. Das reicht niemals. Du kannst es nicht erreichen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Und das ist so deutlich, dass wir das verstehen müssen. Es gibt nur die Möglichkeit, wenn du wirklich an der Rebe bist, wenn du wirklich an dem Weinstock bist, wenn du es wirklich dich bewusst entscheidest, ich möchte mit Jesus Christus mein Leben verbringen, ich möchte mein Leben zur Ehre Gottes leben, dann bist du am Weinstock und nur dann kannst du leben. Du kannst es auf keine andere Art und Weise bekommen und gewinnen. Und ich möchte dich wirklich bitten, es ist wirklich ein tiefer Wunsch von mir, wenn du heute hier bist und du bist dir nicht sicher, denk darüber nach, bist du an Jesus Christus dran? Bist du wirklich jemand, der sagt, ich möchte ein Leben zur Ehre Gottes leben und ich habe mich bewusst für ein Leben mit Gott entschieden? Ich möchte dich herausfordern, denk darüber nach, sei gehorsam, lebst du im Gehorsam mit Gott oder lebst du immer noch in Rebellion? Denn die Frucht aus einer reinen Rebe ist Liebe, Freude, Geduld und so weiter. Und das ist notwendig. Und es funktioniert nur, wenn du an der wahren Rebe dran bist. Die drei Voraussetzungen haben wir jetzt gelernt, wahrer Weinstock, Winzer und reine Reben. Und die sind notwendig, oder das sind die Herausforderungen, die Voraussetzungen, damit eine Frucht entstehen kann. Und das und jetzt möchten wir kurz einmal uns beleuchten, wie entsteht denn eine Frucht? Oder was ist die Frucht überhaupt? Und ich habe es eben angeschnitten. Für die Entstehung der Frucht ist es unverzichtbar, dass überflüssige Teile der Rebe abgeschnitten werden, damit da, wo ein Fruchtansatz ist, überhaupt die Frucht entstehen kann. Ja? Und das Wort wie wird mit einem Wort erklärt, und zwar bleiben. Bleiben. Die Frucht kann nur entstehen, wenn die Rebe am Weinstock bleibt, wenn sie von dem Weinstock die Energie, die Kraft, das Wasser zieht. Und Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und wenn wir uns diesen Abschnitt anschauen, dann werden wir sehen, dass in den 8 Versen 8-mal das Wort bleiben betont wird. 8-mal sagt Jesus, betont Jesus, bleibe an mir, dann bringst du Frucht. Bleibst du nicht an mir, bringst du keine Frucht und wirst abgeschnitten. Und dieses Bleiben bedeutet sowas wie sich aufhalten, wohnen, an etwas festhalten, verharren an einem Ort, wo man hingestellt wurde. Für uns ist das total logisch. Wenn wir einen Weinstock und seine Reben anschauen, dann wissen wir klar, wenn ich diese Rebe abschneide und sie zur Seite lege, dann wird sie irgendwann vertrocknen, verdorren und weggeschmissen. Weil es ist ja logisch, wie soll sie denn Energie von dort sammeln? Münzen wir das auf unser Leben, ist das genauso logisch. Wenn du nicht von Jesus die Kraft nimmst, wenn du von Jesus nicht die Energie nimmst, da wunderst du dich, dass du in einer Dürrezeit lebst. Du lebst, wir wundern uns, und ich beziehe mich total mit ein. Ich wundere mich, warum ist meine Beziehung zu Jesus nicht so gut? Naja, klar, wenn ich nicht Jesus als meine Quelle nehme, warum wundere ich mich dann? Es ist doch total logisch, oder nicht? Es geht uns geistig nicht gut und wir haben das Gefühl, dass Jesus in unserem Leben nicht mehr wirkt, und wir fragen uns immer wieder, warum wir geistige Kämpfe verlieren. Hat damit zu tun, vielleicht ziehst du die Energie nicht von Jesus. Und bitte Gott, dass er an dir schneidet, damit du wieder diesen überflüssigen Teil wegnimmst, damit du die Energie von Gott, von Jesus bekommst. Und bereits einige Zeit vorher sagte Jesus ähnliche Worte. Und in Johannes 8, Vers 31 sagte er auch, und ich lese es kurz einmal vor, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Habt ihr gesehen, was er hier betont? Jesus sagt, wenn ihr in dem, was ich euch gelehrt habe, in dem, was ich euch sage, in dem, was in der Bibel steht, wenn ihr darin bleibt, dann seid ihr meine wahrhaftigen Jünger. Bleiben bedeutet also, in dem Wort Gottes verwurzelt zu sein, es zu lesen, es zu verstehen und wichtig in seinem Leben anzuwenden. Das bedeutet, in Jesus zu bleiben. Ein Leben für Jesus zu führen, das Leben, das Jesus dir geschenkt hat, weiterzuführen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, oder was er ihnen hier deutlich machen möchte, ist, ich gehe von euch, aber ihr sollt mein Leben weiterführen. Mein Leben, das, was ich hier angefangen habe, soll in euch weiterleben. Unsere Aufgabe ist, Jesus hier weiter zu repräsentieren, weiter zu erklären. Es gibt nur einen Weg zur Erlösung, und das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Bleibst du in Jesus, heißt es für dich auch, dass du in Gemeinschaft mit Gott lebst, dass du in Gebet mit Gott lebst, dass du Gemeinschaft zu deiner Gemeinde pflegst, dass du Gemeinschaft zu anderen Jüngern, also zu anderen Christen hast und diese auch pflegst. Das sind alles Dinge, die Jesus betont und sagt, das heißt in mir bleiben. Und ich verspreche dir eins, wenn du wirklich in Jesus Christus bleibst, wenn du wirklich in Jesus Christus bist und bleibst, dann wirst du Früchte tragen, von denen du noch nie geträumt hättest, dass du die überhaupt tragen kannst. Das verspreche ich dir, so wahr ich hier stehe. Und zwar habe ich etwas erlebt. Und zwar, ich habe letztes Jahr, habe ich ein Haus gebaut. Und ich habe mich immer gefragt, und ich habe auch mit einer Person gesprochen, gefragt, wie kann ich in meinem Leben oder bei diesem Hausbau so ein Haus bauen, dass ich Gott damit verherrliche? Es ist doch eine rein materielle Sache, und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und die Person sagte, lebe nach der Bibel, arbeite dein Haus nach der Bibel. Und für mich war klar, Schwarzarbeit kommt gar nicht in Frage. Ich sage euch, das ist nicht so einfach auf dem Bau, also ich hätte es nicht gedacht, aber das ist wirklich eine harte Kunst, weil es ist eindeutig Sünde, wenn wir Schwarzarbeit betreiben. Und die andere Herausforderung für mich war, ich wollte meinen ganzen Helfern, die zu mir kommen, und den ganzen Handwerkern, egal wie fies sie zu mir sind oder nicht, oder wie sehr sie mich über den Tisch ziehen wollen, ich wollte ihnen allen mit Liebe begegnen. Ich wollte niemals schreien, ich wollte niemals böse zu denen werden, sondern mein Ziel war es, keine Schwarzarbeit, und ich möchte liebevoll zu meinen Helfern und Handwerkern sein. An der einen oder anderen Stelle, weiß ich, habe ich versagt. Das ist beim Bau manchmal gar nicht so einfach, immer liebevoll zu bleiben. Aber ja, meine Helfer waren dann sehr, sehr gnädig mit mir und haben mir vergeben. Und das Interessante ist, in dieser Zeit habe ich mit einem anderen Bruder gesprochen, der auch ein Haus baut. Und wir haben uns einfach unterhalten über einen Hausbau. Und er war gerade in der Phase, wo er geputzt hat oder sein Haus wurde von innen verputzt. Und er erzählte, ja, das sind Putzer, die kommen aus, ich weiß nicht, irgendwo aus dem Osten. Und erklärt und sagte, ja, irgendwie dachte ich mir, Mensch, komm, die sind hier jeden Tag 12 Stunden am Arbeiten. An einem Abend hat er gesagt, komm, ich nehme euch alle mit, wir fahren, ich glaube, das war Moe's Diner oder sowas, ist er hingefahren und hat gesagt, ich gebe euch mal jedem einen Burger aus. Und diese Männer haben zu ihm gesagt, das, was du getan hast, wir sind schon seit vielen, vielen, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit hier. Und noch keiner, der hier gebaut hat, in dieser Gegend, hat so etwas Gutes für uns getan. Leute, das ist die Frucht, die Jesus meint. Selbstlos in Liebe anderen Menschen begegnen. Nur weil sie Menschen für dich arbeiten, heißt es nicht, dass du herablassend sein sollst. Sondern dieser Bruder, und ich schätze ihn sehr, was er getan hat. Ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, sowas zu tun. Aber ich schätze es sehr, weil das ist die Frucht, die Gott meint. Es ist eine Frucht, die aus ihm entstanden ist. Er sagt, ich bin ein Kind Gottes und ich will Menschen Liebe begegnen. Wenn wir uns den Abschnitt 3 bis 6 genau anschauen, kennen wir immer wieder diesen Zusammenhang. Bleiben ist bringen. Bleiben, bringen. Wenn du in mir bleibst, dann wirst du automatisch bringen. Du kannst nicht von einer Rebe erwarten, dass sie sich so anstrengen soll und richtig dolle drücken und alles und bloß endlich Weintrauben bringen. Nein, das schafft eine Rebe nicht. Eine Rebe kann aus sich keine Trauben erzeugen. Wir wissen es genau, wie das eben, wenn du sie abschneidest und hinlegst und der Traubenansatz wäre da, die würde trotzdem keine Frucht bringen, weil die Verbindung zum Weinstock fehlt. Und es gibt einen Grund, warum wir das alles tun. Warum wir das alles tun, und zwar verfolgen wir ein Ziel. Das Ziel der Frucht, die aus uns heraus entsteht, ist dafür da, damit Gott verherrlicht wird. Sie ist dafür da, damit Gott geehrt wird. Es gibt, so wie Arthur gerade das Ziel hatte, diese Packung Chips zu besorgen, ist das gleiche Ziel gewesen, für die Frucht Gott zu verherrlichen. Und der letzte, dritte Punkt, den ich mit euch kurz durchsprechen möchte, ist das Ziel der Frucht. Ich möchte noch einmal die Verse 7 bis 8 lesen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und diese Worte, die Jesus hier nennt, sind nicht ganz fremd. Jesus hatte das bereits einige Verse vorher auch schon mal gesagt. Am gleichen Abend hat er es gesagt und hatte den Jüngern verheißen, wenn sie in seinem Namen bitten, dann werden sie viele gute Werke tun können. Und jetzt sagt er, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr gute Früchte bringen. Jesus wiederholt es und ich möchte gerne ein Zitat von Benedikt Peters lesen, der hat das so treffend formuliert und ich konnte es nicht in eigenen Worten wiedergeben. Er schreibt in seinem Kommentar, der Christ hängt an Christus wie die Rebe am Weinstock. Die Rebe will keinen anderen Zweck erfüllen, als eben nur die Früchte wachsen zu lassen, die der Weinstock hervorbringen will. Der Christ will nicht mehr sein eigenes Leben leben, er will nicht mehr sich selbst verwirklichen, er will einzig und alleine für die Ziele Christi, des wahren Weinstocks, da sein, dessen Willen ist ein Wille, dessen Ziele sind seine Ziele. Darum drängt ihn bei allem Beten ein einziges Verlangen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Matthäus 6, Vers 10, Zitat Ende. Wenn Jesus durch dich durchströmt, wenn Jesus Liebe, wenn Jesus Kraft, wenn Jesus Stärke durch dich durchfließt, wenn du aus ihm wirklich lebst, dann kannst du dir wünschen, was du möchtest, weil deine Wünsche werden immer das Ziel haben, Gott den Vater zu verherrlichen. Und du kannst wünschen, was du möchtest und Gott wird es dir geben. Aber immer mit dem Ziel, ich möchte Gott damit ehren. Wenn du egoistische Ziele aussprichst, werden sie nicht passieren. Und wenn wir uns die Früchte anschauen, dann haben, glaube ich, hat noch nie einer gesagt, was für tolle Reben, oder? Ich weiß nicht, standst du schon mal an einer Rebe und hast die Früchte angeschaut und gesagt, Mensch, das ist aber eine tolle Rebe, die hier so absprießt, die macht das besonders gut. Es ist immer der Rückschluss, entweder auf den Weinstock, aber eigentlich auf den Winzer, weil der Winzer ist der Geniale, der dahinter steckt, der das alles überhaupt in die Wege geleitet hat. Würde der Winzer sich nicht die Mühe geben und die unnötigen Stellen immer wieder abschneiden, die dich hindern, überhaupt Frucht zu bringen, dann würdest du gar keine Frucht bringen. Die Frucht wäre mickrig oder sie würde gar nicht entstehen. Und deswegen springt das Lob immer wieder zurück zum Winzer. Genauso sollte es auch in unserem Leben sein. Wenn du gute Früchte bringst, geht es nicht darum, dass du gut dastehst, sondern dein Ziel sollte es immer sein, Gott damit zu verherrlichen. Und dieser Abschnitt endet mit einer Sache, und zwar, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und ich bin davon überzeugt, die 11 Jünger, die da waren, und jeder, der hier auf dieser Erde lebt oder gelebt hatte, die Millionen Christen, die sich wirklich bewusst dafür entschieden haben, ich möchte zu Gottes Ehre leben, dass sie Jünger waren. Und jetzt lesen wir ganz komisch auf einmal, dass ihr meine Jünger werdet. Was bedeutet das? Warum sagt Jesus hier, dass sie meine Jünger werden? Und der zweite Teil des Verses klingt zunächst also so ein bisschen, ihr müsst Frucht bringen, um Jünger zu sein. Aber das ist nicht so gemeint, sondern es ist so gemeint, dass wenn du Früchte bringst, bestätigst du nur vor Gott, du bestätigst es vor der Menschheit, dass du ein Kind Gottes bist. Du bestätigst damit, dass du wiedergeboren bist. Denn Jesus Christus ist es, der das Werk am Kreuz vollbracht hat, damit du die Frucht bringen kannst. Es ist notwendig, an ihm zu sein, um diese Frucht zu bringen. Und dieser Vers ist ein schöner Abschluss dieses Abschnitts. In seinem Gebet, kurz vor der Gefangennahme, sagte Jesus dem Vater, dass er das Werk, das er tun sollte, vollbracht und damit den Vater verherrlicht habe. Auch wir sollen mit dem Ziel leben, den Vater zu verherrlichen. Das geschieht, indem wir Frucht für ihn bringen. Damit erweisen wir uns sowohl dem Vater als auch vor dem Welt als wahre Jünger. Und ich möchte abschließen. Und zwar erinnern wir uns, es gibt drei Voraussetzungen, die wir brauchen, damit überhaupt Frucht entstehen kann. Wir brauchen einen wahren Weinstock, das ist Jesus Christus. Wir brauchen einen Winzer, der weiß, wie das funktioniert mit dem Zurechtschneiden, das ist unser Vater im Himmel. Und wir brauchen reine Reben. Das bist du, wenn du dich bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hast und bewusst sagst, ich möchte mit all meinem Leben, mit all meinem Sein, möchte ich zu Gottes Ehre leben. Und wenn du an Jesus dran bist, wenn dein Ziel es ist, den Vater zu verherrlichen mit deinem Leben, dann wirst du viel Frucht bringen. Und du wirst die Frucht vielleicht selber nicht immer wieder sehen, aber ich verspreche dir, du wirst viel Frucht bringen. Und es ist wichtig zu verstehen, es ist eine Ermutigung, es ist ein Trost Gottes, den Jesus hier ausgesprochen hat, an dich, der du ein sein Nachfolger bist. Du wirst Menschen in deinem Umfeld Gott zeigen, indem du Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Gehorsam und so weiter, wenn du diese ganzen Dinge aus deinem Leben heraus entstehen. Und Menschen werden es in deinem Leben erkennen und sie werden erkennen, was für einen wunderbaren Winzer, Gott und Vater du hast. Und ich wünsche dir Gottes Segen dabei, wenn du darüber nachdenkst, bist du an der Rebe oder nicht? Und ich wünsche dir, dass Gott dich leitet oder dir Mut und Kraft gibt, wenn an dir geschnitten wird. Gottes Segen euch und mir.